Hallo Filmstarts-Fans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Was guckst du eigentlich so? Das ist ein Podcast, in dem ich mir einen Redakteur aus unserer Filmstarts-Redaktion rauspicke und ihn oder sie einfach frage, was guckst du eigentlich so? Ich weiß, Kaya Jana hat das irgendwann mal schon lange vorher gemacht, zumindest mit dem Namen, aber irgendwas ganz anderes. Aber wir sind cool genug, wir kriegen das auch hin. Und heute am anderen Ende meiner Skype-Leitung habe ich den Tobias Meyer, unseren Star-Wars-Experten aus der Filmstarts-Redaktion. Hallo Tobi.
Hallo Sebastian und hallo liebe Hörer.
Wie stehst du eigentlich zu dem Begriff Star-Wars-Experten? Ist das okay für dich, wenn man dich so bezeichnet? Oder schränkt das die Person Tobias Meyer zu sehr ein?
Also, es ist beides. Es schränkt die Person komplett ein. Es ist auf der anderen Seite aber auch ziemlich witzig. Ich hatte letztens so eine Übersicht über unsere Firma gesehen, also was das Personal angeht, ne? Wer macht eigentlich was und so. Und es war mir gar nicht bewusst, aber da stand ich tatsächlich als Star Wars Experte drin.
Geil. Also die ganze Firma weiß es.
Die ganze Firma weiß es, ja. Diese Bezeichnungen sollen jetzt da irgendwie ein bisschen eingeschränkt werden, deswegen habe ich gesagt, stand ich, aber das war eine ganze Zeit lang so. Das war ein irgendwie sehr surrealer Moment, das auf dieser Übersicht zu sehen.
Stell dir mal vor, das würde bei dir auf der Visitenkarte stehen. Tobias Meyer, Star Wars Experte.
Wenn ich eine Visitenkarte hätte, ich meine, das macht man ja heute nicht mehr. Ich weiß, mein Papa hat noch welche, ne? Aber ja. Wenn ich eine hätte, ich müsste mir das sehr überlegen. Aber wahrscheinlich, ach komm, was soll's, würde ich dann sagen und drauf damit. Es ist genau. Irgendwie gerade wenn man so im Internet unterwegs ist, ist es ja wahrscheinlich besser, irgendein Image zu haben als gar keins.
Das ist so wahr, ja. Und da ist Star Wars Experte doch auch kein so schlechtes Image. Ja, wir sind jetzt hier bei Was guckst du? Für alle, die das noch nicht kennen, ich erkläre nochmal die Regeln, damit ihr gleich Bescheid wisst, was hier abgeht. Also, ich werde Tobias fragen, was guckst du so? Und dann wird er mir so erzählen, was er halt so guckt, sei es Filme, Serien, Dokumentationen, was auch immer. Und die einzige Regel in diesem Spiel ist, wenn ich irgendwann Langeweile habe oder mich das Thema überhaupt nicht interessiert, darf ich einfach sagen, okay, und was guckst du sonst noch so? Und dann darf Tobi auch nicht mehr über dieses Thema reden, sondern muss zum nächsten Film, zur nächsten Serie oder was auch immer übergehen. Ja, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. Das ist immer sehr witzig geworden. Ich bin ja auch nicht zu streng mit meinem und wie ich weitergehe. Also wenn mich was interessiert, dann höre ich mir das ja auch gerne an.
Und du hast vor allem ja überhaupt keine Ahnung, was jetzt gleich kommt, ne?
Nee, das ist das Tolle daran. Also ich hatte vorhin schon mit dem Julius Wietzen aus unserer Redaktion, mit dem ich das hier demnächst aufzeichnen werde, der wollte mich kurz irgendwie darauf hinweisen, was er mir alles vorstellen wollte. Und ich meine so, nein, brauchst du nicht. Ich bin vollkommen unvorbereitet. Ich sitze hier nur und höre mir Sachen an. Und wenn ich sie kenne, dann kann ich was dazu sagen. Wenn nicht, dann nicht.
Ein Spoiler allerdings. Sofern du mich nicht zu schnell abwirkst, dann wird es nicht um Star Wars gehen heute.
Wow, okay, das ist doch schon mal was sehr Aufregendes, liebe Filmstarts-Fans. Wir haben den Star Wars-Experten und wir werden mal nicht über Star Wars reden. In diesem Sinne, Tobi, was guckst du denn gerade so?
Disney-Zeichentrickfilme.
Oh, sehr geil.
Sehr gut. Hast du damit gerechnet?
Zum Teil ja, weil ich meine, irgendwann mal einen Meinungsartikel von dir gelesen zu haben über diesen alten Disney Robin Hood Film?
Ja, genau. Das war der Artikel über den Film, der mir nicht so gefallen hat. Ja. Gibt aber auch die gegenteiligen Filme. Also kurz zur Einordnung. Ich habe mir ja so ein Disney Plus Abo geholt, ne, wie viele andere auch. Und da habe ich relativ schnell festgestellt, dass man mit den neuen Sachen dann auch fix durch ist. Also es gibt auf Disney Plus im Unterschied zu jetzt Netflix zum Beispiel eben sehr wenig neue Dinge, die sie da extra produziert hätten. Das läuft jetzt alles erst so an. Und die Star-Wars-Serie Mandalorian habe ich natürlich schnell durchgehabt und so. Und dann, ja, denkst du dir so, okay, ich habe jetzt hier dieses Jahresabo abgeschlossen. Da muss ich ja noch mal irgendwas mitmachen. Und hab dann so angefangen, auch ein bisschen durch meine Freundin geleitet, ehrlicherweise, alte Disney-Zeichentrickfilme und teils auch neue, ja, also sowohl alte als
sehr, sehr löblich,
als ja. auch neue zu gucken, einfach um zum einen Lücken zu schließen, aber auch zum anderen so ein bisschen zu schauen, wo ich vielleicht total nostalgisch verklärt bin, ja, weil ich irgendwie denke, ja. oh mein Gott, das war jetzt aber ein starker Film, und dann guckst du den nochmal und merkst, ah, nee. Und auch zum anderen zu gucken, wo vielleicht andere nostalgisch verklärt sind, weil sie bestimmte Filme irgendwie so hochhalten, mit denen ich dann jetzt überhaupt nichts mehr anfangen kann. Und so bin ich da so reingerutscht. Und dann ist es ja so, das haben wir ja beim Kollegen Christoph Pedersen auch gemerkt, wenn du dann mal angefangen hast mit sowas,
ja.
dann willst du es auch durchziehen. Ne? Und ja, so habe ich da jetzt schon einiges gesammelt an Werken von Disney Zeichentrickfilme, teils zum ersten Mal geguckt, teils wieder.
Okay, dann jetzt mal meine, ich habe drei Fragen.
Ja.
Okay, also, was war so deine größte positive Überraschung?
Ja.
So irgendwie, das ist Frage Nummer eins.
Genau, also meine positivste Überraschung war vielleicht tatsächlich das Dschungelbuch. Der Zeichentrickfilm von, ich glaube, 1967. Und zwar deswegen, weil ich den auch als Kind schon geschaut hatte. Das war einer von den Filmen, mit denen ich auch aufgewachsen bin. Und dann halt super lange überhaupt nicht mehr. Ne? Und dann hieß es, dann kann man ja immer lesen oder hören von anderen, was das für ein toller Film ist. Und alle erinnern sich an die Songs und so weiter und so fort und an Baloo, den Bären, und das haben sozusagen so bestimmte Bilder rausgeschafft.
Ja.
Aber ich hatte überhaupt keinen eigenen Bezug mehr dazu, weil ich den, wie gesagt, eben nicht gesehen hatte, und habe mir dann irgendwann so gedacht, so, ach, das ist doch bestimmt einer von diesen Filmen, die mittlerweile einfach nur noch so verklärt werden, die keiner mehr guckt. Ne? Ich meine, das war ein Riesenhit damals. Aber die irgendwie dann seitdem kaum einer mehr gesehen hat und vor allem nur noch so erzählen von wegen, ja, geil, das Dschungelbuch, Klassiker und so weiter, aber gesehen hat den keiner mehr. Und die Überraschung war, ich fand das Ding auch jetzt heute noch fantastisch.
Ja, ist er auch.
Also,
ja, absolut.
Es gibt so ein paar sozusagen offensichtliche Sachen, die wahrscheinlich bei den meisten Leuten, die irgendwie ein Gehör haben und Herz haben, funktionieren. Natürlich die Songs, wo man irgendwie so direkt mit durch den Dschungel hüpfen will. Oder bestimmte Figuren, die herzallerliebst sind, Baloo, den Bären und so. Aber ich habe gemerkt, was mir daran besonders gut gefällt, neben diesen Dingen, die ich jetzt angerissen habe, und was ich halt wahrscheinlich als Kind nicht so gesehen hätte, ist, wie ambivalent der Film am Ende sozusagen irgendwie ausgeht. Also es ist ja, ich meine, wir brauchen jetzt keine Spoilerwarnung beim Dschungelbuch. Es ist ja den ganzen Film über so, dass Mowgli im Grunde aus dem Dschungel herausgeführt wird. Ne? Also er ist ja dieses Menschenkind, was da von Wölfen großgezogen wird, und dann fängt der Film aber im Grunde schon, also die eigentliche Handlung fängt im Grunde so an, dass Bagheera, der weise Panther, ankommt und sagt, der muss jetzt mal raus hier. Oder die Wölfe sind, glaube ich, auch der Meinung oder so. Auf jeden Fall ist am Anfang relativ schnell klar, der passt nicht mehr hier rein, das wird zu gefährlich, weil ja auch Shere Khan im Anmarsch ist, so, ne? Und dann wird er also da so rausgeführt, und dann kommt irgendwann Baloo, der Bär, und ist so die Figur, die ihn so irgendwie drin hält, und du merkst so, wie toll der Dschungel ist und wie schön Mowgli da auch reinpasst, ja. Auch vorher schon mit den Elefanten, wo er dann sich so mit einreiht in diese lustige Elefantenparade und so. Und ich war wirklich hin und her gerissen und habe das bis heute nicht genau aufgelöst für mich, ja, ob ich jetzt es am Ende gut finden soll, dass Mowgli zu den Menschen kommt. Also sozusagen so mit dem vernünftigen Bagheera, dem Panther, da rangehen soll, also mit seiner Sicht. Oder ob ich sagen soll, ach, verdammt, der wäre besser im Dschungel geblieben, um irgendwie noch mit Baloo, dem Bären, weiter Ameisen zu schlecken. Weißt du?
Also ich kann dir ganz ehrlich sagen, also sowohl der kleine Sebastian von damals, der den Film damals das erste Mal gesehen hat, als auch der ältere Sebastian jetzt, find's nach wie vor doof, dass es bei den Menschen ist. Ich fand's immer cooler bei, wo ich mir gedacht habe, wer will denn weggehen, wenn du Baloo hast und alles mögliche andere. Das war irgendwie, der Dschungel war viel zu cool und die Menschenwelt war irgendwie voll doof.
Ja, aber da gibt's dann das süße Mädchen, was dann da ihn ein bisschen rüberzieht und so. Und ich meine, da ist ein fucking Tiger im Dschungel und es gibt irgendwelche Krankheiten und was weiß ich. Also es ist nicht unbedingt der allerbeste Ort für so einen Menschen, auch wenn er sich gut reingelebt hat. Ja. Aber das ist halt gut. Also das ist sozusagen, das meinte ich mit Ambivalenz. Also ich für mich geht das sozusagen, löst sich das nicht so ganz auf, auch gerade am Ende, wo dann Bagheera und Baloo von ein bisschen Distanz auf Mowgli schauen, der über den Steg dann ins Menschendorf geht und so. Da hast du nochmal diese beiden sozusagen Perspektiven, ne? Und das ist was den Dschungelbuchfilm neben allen anderen Qualitäten, der ist auch wirklich sehr, sehr knackig erzählt, ja, da ist keine Sekunde zu viel, neben allen anderen Qualitäten auch von anderen Disney-Filmen abhebt, die dann halt doch sehr, sehr so simpel sind in ihrer Botschaft.
Okay, und jetzt, dann kommen wir jetzt zu meiner zweiten Frage, die quasi auch wieder ein, was guckst du, was war die schlimmste herbste Enttäuschung?
Ich glaube, das war dann tatsächlich dieser Zeichentrick Robin Hood von Disney, der übrigens vom selben Regisseur ist wie das Dschungelbuch, was man auch daran erkennen kann, dass die bestimmte Figuren einfach mehr oder weniger übernommen haben. Also es gibt,
Baloo, der Bär.
Ja, genau, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm mehr. Ich habe den Robin Hood-Film auch entweder vorher, jetzt vor der jüngsten Sichtung, nie gesehen oder komplett vergessen, das weiß ich nicht mehr. Jedenfalls ist Baloo der Bär im Grunde im Film, das ist halt einer, ist halt der Hauptkumpel da vom Robin Hood.
Und das ist Bruder Tuck.
Bruder Tuck, doch, genau.
Ja, genau.
Und die Schlange K ist auch am Start.
Ja, und Shere Khan ist doch der Sherwood Forest Sheriff.
Genau, also sie haben, der Film ist gar nicht so viel später sozusagen gekommen und sie haben sich da einfach offensichtlich gedacht, naja, das hat im Dschungelbuch funktioniert. Alle mögen die Figuren, jeder mag Baloo den Bären und jeder hat Angst vor Shere Khan und was weiß ich. Und haben die dann sozusagen einfach mehr oder weniger dreist da übernommen. Aber der Film selber hat für mich leider wirklich so gar nicht funktioniert. Das fängt so an mit Dingen wie, dass ich nicht genau weiß, worum es da geht. Also es ist natürlich die Robin Hood-Geschichte, klar, die kennt man irgendwie, aber es ist nicht so, dass da irgendein Plot oder irgendein Thema oder irgendwas besonders vertieft würde. Es gibt dann auch so eine Liebesgeschichte mit Robin Hood und seiner Liebsten.
Marian.
Ja, genau. Die aber auch eigentlich überhaupt kein Problem ist. Also es ist klar, die gehören zusammen, die mögen sich und es gibt dann irgendwie eine Kleinigkeit, die da im Weg mehr oder weniger steht, aber es ist eigentlich, man hat nicht in einer Sekunde den Eindruck, dass das wirklich irgendwie ein Problem wäre. Hm. Und der Humor hat leider nicht funktioniert, der bei mir im Dschungelbuch zum Beispiel ganz, ganz wunderbar rüberkam. Ich fand viele Figuren, das ist auch ein Problem bei Disney-Zeichentrickfilmen, einfach nur sozusagen nervig dahingehend, dass die einfach im Film waren, ohne mir irgendwas zu geben oder irgendeine Funktion zu erfüllen. Also du hast bei Disney-Filmen ja oft irgendwelche lustigen, gerade tierischen Figuren. Ich meine, bei Robin Hood sind alles Tiere, aber auch bei anderen Filmen hast du, also wie bei Cinderella zum Beispiel, hast du die kleinen Mäuse, die ihr helfen oder so. Und manchmal ist es so, dass diese Nebenfiguren irgendwie wirklich sinnvoll sind, dass ich den Eindruck habe, ja, die gehören dahin. Und manchmal sind sie einfach völlig aufgefropft, so, ne? Die sind irgendwie nur drin, damit da, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht gab es ein Gesetz bei Disney, wo das drin stand oder so. Und bei Robin Hood gibt es halt so eine komische Kinderbande, die dann da rumeiert, wo ich auch nicht kapiert habe, was das soll. Und dann bin ich halt auch zum Glück, muss ich sagen, relativ schnell eingeschlafen. Das ist mir allerdings, das soll ich fairerweise vielleicht auch erzählen, mehrfach passiert bei meinem großen Disney Rewatch, dass ich einfach so ganz langsam so weggedämmert bin und dann irgendwann wieder aufgewacht bin und mir dachte so, naja gut, hast halt ein paar Sekunden verpasst, aber manchmal waren es auch 20 Minuten.
guckst du die Filme eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch?
Auf Englisch allesamt. Also das ist natürlich nochmal ein Unterschied.
Weil das ist zum Beispiel für mich was, was ich hab's, also die neueren Filme kann ich auf Englisch gucken, aber gerade die Filme, mit denen ich halt aufgewachsen bin, so wie Dschungelbuch, Ariel, Schöne und das Biest, König der Löwen und so, ich muss sie auf Deutsch gucken. Also
ich verstehe das.
Ich bin ja normalerweise auch jemand, ich guck lieber im Original, aber gerade diese Sachen, zum Beispiel auch bei Star Wars so, also die alte Trilogie, dadurch, dass ich die immer und immer wieder auf Deutsch geguckt habe, kann ich mir die auch gut noch in der deutschen Synchronisation angucken.
Ja, und es,
um wenigstens einmal Star Wars hier mit einzustreuen.
Das warst du allerdings.
Ja,
wobei,
ja,
ich habe streng genommen, habe ich im Mandalorian angefangen. Okay. Genau, die Synchro. Also es gibt ja auch einfach gute Synchros und schlechte Synchros. Das ist ja auch nicht ein Thema, was man jetzt irgendwie total dogmatisch angehen sollte, finde ich. Ich meine, ich bin auch dafür, im Original zu gucken und mache das meistens. Aber ich kann trotzdem anerkennen, dass manche Filme sehr gut synchronisiert sind. Und ich weiß zum Beispiel, dass das Dschungelbuch als einer von den Filmen gilt, die das sind. Ja. Und ich kenne auf der anderen Seite natürlich auch die Gewöhnung. Jetzt weniger von Disney, aber mir geht es zum Beispiel bei den Simpsons so. Also die Simpsons, die es ja übrigens auch auf Disney Plus gibt. Und wo ich tatsächlich auch ein bisschen was gesehen habe nochmal, jetzt wo ich das selber angesprochen habe, fällt mir das ein. Na, jedenfalls, das ist so eine Serie, die hat quasi, also mit der bin ich mehr oder weniger aufgewachsen in meinen Teenagerjahren. Die hat meinen Humor massiv geprägt und da bin ich massiv gewöhnt an die Stimmen. Und da fällt es mir bis heute schwer, irgendwie gerade die Hauptfiguren auf Englisch zu hören.
Ja. Jetzt meine letzte Disney-Frage, dann sind wir die drei Fragen durch, weil sonst wird es hier ein reiner Disney-Podcast. Frage Nummer drei, letzte Frage zum Thema Disney. Was ist so dein Geheimtipp, wo du sagst, okay, das ist so ein Film, der geht irgendwie total unter oder den sollten Leute mal wieder gucken, der ist tatsächlich viel besser, als man meinen möchte?
Ja. Ich würde sagen, tatsächlich Schneewittchen. Ich weiß nicht, ob das als Geheimtipp gilt, weil Schneewittchen ja ein Film ist, der wo man sozusagen weiß, es war ein Disney-Film und so, mit den Zwergen und so weiter und so fort. Aber ich will mal versuchen zu begründen, warum ich den trotzdem als Geheimtipp nehme. Also es kann ja sein, dass auch viele, also das ist sozusagen ein bekannter Disney-Film, das haben sicherlich alle irgendwie auf dem Schirm, aber ich bin nicht sicher, wie viele Leute den heute noch gucken. Ja? Und es ist ja, ich glaube sogar der erste von denen.
Ja, das ist so, sogar, was ich bei dem Film immer lustig finde, dass Walt Disney, als er den Oscar dafür gekriegt hat, 7 kleine Mini-Oscars noch dazu gekriegt hat, halt für die 7 Zwerge.
Siehste. Und ich will jetzt mal zwei Gründe liefern, warum ich den sozusagen bemerkenswert finde, die vielleicht nicht alle auf dem Schirm haben. Und zwar einmal ist der Film stellenweise ein Horrorfilm. Also es gibt diesen Moment, wo Schneewittchen alleine durch den Wald irrt. Und dann wird es halt irgendwie Nacht oder so und dieser Wald verwandelt sich langsam in so eine, wie so eine wirklich gruselige Geisterbahn. Ja, also sie wird dann so mehr oder weniger angegriffen von dem Wald und dann ploppen irgendwelche Tiere auf und so. Und das ist wirklich gruselig und ich glaube, das ist viel gruseliger, als es heute in einem Disney-Film gemacht würde. Ja.
Absolut, absolut. Obwohl welche ja auch relativ gruselig war an einigen Stellen, war dieser Küss den Frosch.
Okay.
Der mit Voodoo und so, das war eigentlich, ja, das hatte auch sehr unheimliche Stellen.
Das mag sein, aber bei Schneewittchen ist es wirklich eine Sequenz, die könntest du 1:1 in einen Horrorfilm transferieren, also diesen anderen Kontext setzen und du müsstest im Grunde nicht viel verändern.
Ja.
Das ist wirklich, wirklich bemerkenswert. Und dann, worauf ich auch angefangen habe zu achten, wahrscheinlich aus so einer persönlichen Verbindung heraus bei Disney-Filmen und wo Schneewittchen ein sehr gutes Beispiel ist die Darstellung des Waldes.
Mhm.
Ja, also der Wald ist ja in vielen dieser Disney-Filme, die sich auf Märchen oft sozusagen beziehen, also die Verfilmung von Märchen sind, ist der Wald ja wichtig, ein wichtiger Handlungsort und so. Und da gibt es aber echt gute Wälder und es gibt schlechte Wälder. Mhm. Robin Hood, muss ich leider wieder drauf rumhacken, hat einen komplett flachen Wald. Also obwohl Robin Hood ein Film ist, oder eine Geschichte ist, besser gesagt, die im Wald spielt, wo der Wald total wichtig ist, so als Rückzugsort und so, ist der einfach dermaßen flach gezeichnet und ohne irgendwie Ideen oder Schnörkel oder so, dass man ihn kaum wahrnimmt. Bei dem Schneewittchenwald aber wiederum, und nicht nur bei dem, auch bei Bambi, versinkst du da geradezu. Das ist wirklich, du läufst sozusagen mit Schneewittchen in diesen Wald rein und der Wald ist dermaßen schön ausstaffiert und wirkt so endlos, ja, dass du dich sozusagen mit Schneewittchen zusammen in diesem Wald verläufst. Das ist wunderbar und das ist eine klasse Bildgestaltung.
Ja, finde ich. Ich habe den auch schon ewig nicht mehr gesehen. Mein Geheimtipp tatsächlich, den ich schon lange habe, ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen so ein Geheimtipp, weil den Film haben nicht viele auf dem Schirm. Taran und der Zauberkessel. Mhm. Das ist, glaube ich, so wirklich der ein. Ich glaube, der ist gefloppt, weil der halt wirklich zu horrormäßig ist.
Mhm. Ja, der ist gefloppt und zwar mächtig.
Ja, und aber ich finde den tatsächlich nach wie vor nicht schlecht. Aber so, jetzt, damit wir ein bisschen von Disney wegkommen, was guckst du denn sonst noch so? Sei denn, du guckst weiter Disney.
Ich habe gesehen Come to Daddy, ein Horrorfilm mit Elijah Wood in der Hauptrolle. Wir kennen ihn vor allem nach wie vor als Hobbit aus den Herr der Ringe-Filmen. Und es war so, also ich habe diese Disney-Filme geschaut, oft in Gesellschaft meiner Freundin, und die war dann mal eine Woche weg. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt nutzt du die Zeit
und guckst Horrorfilme.
Und guckst mal richtig die Horrorfilme, die du sonst nicht gucken kannst, weil die halt wirklich nicht mag. Ne?
Ja.
Und habe ich mir so gedacht, von wegen, ja, schön, ich bin alleine zu Hause, da kann ich das machen. Was ich dabei nicht bedacht habe, war, verdammt, ich bin alleine zu Hause. Und bei Come to Daddy, ich gehe gleich noch ein bisschen genauer drauf ein, aber da gab es dann wirklich zum ersten Mal für mich seit Jahren, glaube ich, einen Moment, wo ich dermaßen einen Schiss hatte, dass ich aufstehen musste und das Licht anmachen musste. Und genau in diesem Moment ist dann auch noch in der Küche irgendwas runtergefallen.
Geil.
Und ich musste mich da so hinschleichend nachsehen gehen und so. Ja, also.
Okay, wow, das klingt gut. Worum geht's
denn? Ja, also die Sache ist, die Come to Daddy ist ein sehr wilder Mix an Genres. Ich will dazu nicht zu viel verraten, aber zumindest das sei gesagt, es ist ein sehr gruseliger Film, aber er ist nicht nur das. Er ist auch ein Thriller und ein Splatterfilm und so. Also es wechselt. Die Ausgangssituation ist die: Elijah Wood spielt einen Typen, ich glaube 35 ist er, der bekommt in dem jahrelangen Funkstille war, ein Brief von seinem Papa, dass er den halt mal wieder sehen will. Also der Papa lädt den Sohnemann ein. Und natürlich wohnt der Papa nicht irgendwo, sondern der wohnt in so einem Haus am See, wo sehr, sehr, sehr viel Wald zwischen diesem Haus am See und der Zivilisation ist.
Natürlich, tun sie das nicht alle in diesem
Film. Man kennt das von dem eigenen Papa. So, ja. Und dann macht sich also so beginnt der Film, der Elijah Wood macht sich also da auf den Weg und kommt dann da an und merkt halt schon, dass da, als er mit dem Vater spricht, irgendwas überhaupt nicht stimmt mit diesem Papa. Und es entspinnt sich dann ein Psychoduell, das, ich will jetzt, wie gesagt, nichts weiter sagen, sehr, sehr wilde und sehr gruselige Züge annimmt. Und ich sag trotzdem noch so viel. Ich glaube, der Film geht in Richtung, die man von diesem Ausgangsszenario, was ich jetzt geschildert habe, nicht erwarten würde. Also
okay, ich bin jetzt schon hooked. Also ich stehe ja total so auf perfide Horrorfilme und das klingt echt gut.
Genau, Come to Daddy, den habe ich mir auf, den kann man jetzt einfach als VOD leihen gegen eine gewisse Gebühr. Sehr.
Ja. Weil ich find's ja faszinierend, wie Elijah Wood gerade, weil du ja Herr der Ringe und so angesprochen hast, wie er viel eigentlich auch so in diesem Horrorbereich gemacht hat, ne? Ich weiß, er hatte mehrere Horrorfilme auch mitproduziert und hier dieses Maniac,
ja, genau.
Dieses Remake von diesem 70er-Jahre-Film, der so komplett aus Ego-Perspektive irgendwie gedreht wurde und, also, ja, faszinierend, dass der kleine Herr Frodo jetzt also auf Horrorexperte macht.
Ja, und er macht das auch ganz, gut, also zumindest für den Film kann ich das sagen, dass er da schon echt, ja, echt gut reinpasst, so als die Figur, die so eine gewisse Unsicherheit und Verletzlichkeit hat, also auch das, was man tatsächlich dann von der berühmten Frodo-Rolle aus Herr der Ringe kennt, das passt in diesen Kontext ebenfalls sehr gut rein, weil er halt der sozusagen der Sohnemann ist, der nicht so richtig weiß, was zur Hölle da mit seinem Papa passiert ist.
Klingt toll. Siehst du, und da allein dafür liebe ich diesen Podcast, weil ich habe wieder nichts zum Schreiben mit dabei. Ich muss mir das nachher merken, weil in jedem Podcast habe ich irgendwas Neues, wo ich mir denke, ja, das muss ich mir unbedingt angucken. Also, Come to Daddy mit Elijah Wood.
Come to Daddy mit Elijah Wood, genau.
Klingt erstmal so ein bisschen wie so ein Pornofilm, wie so Come to Daddy, ja.
Zum Glück. Elijah Wood, ich glaube, dieser Titel wird zum Glück überhaupt nicht irgendwie genannt in dem Film. Also,
okay, das ist ja gut. Weißt du, es ist, aber trotzdem irgendwie ein komischer Titel für einen Film, wo alter Mann irgendwie der mitten im Nirgendwo seinem Sohn schreibt, ja, Come to Daddy.
Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob die Filmemacher den ausgesucht haben oder ob das so ein Titel ist, der halt von der Marketingabteilung da draufgesetzt wurde. Ja. Das weiß man ja nicht immer so ganz genau, ne?
Ja. Gut, was guckst du denn sonst noch?
Apollo 11 habe ich gesehen. Apollo 11 ist eine Doku, ich gucke auch sehr gerne Dokumentationen, die musste ich natürlich auch leider zu Hause gucken, also soweit ich weiß, lief die vergangenes Jahr wahrscheinlich, 2019, auch im Kino, vor allem im IMAX-Format. Ich habe das damals verpasst und habe die jetzt halt zu Hause nachholen müssen. Ich meine, es gibt ja nun wenig Gelegenheiten, jetzt aktuell Sachen im Kino zu sehen. Und war wirklich hin und weg. Also das ist, wie der Name schon verrät, eine Dokumentation über die berühmte Apollo 11 Mondmission, die erste bemannte Mondlandung, 1969 war die. Und der Clou an der ganzen Sache, also an der Doku ist, die besteht ausschließlich oder zum großen Teil aus Material, was damals aufgenommen wurde, in dem Jahr, was astrein restauriert wurde. Also es gibt viele Aufnahmen, die wirklich aussehen, als wären die heute gedreht worden, aber du erkennst an der Kleidung der Leute, dass es die 60er sind. Ja? Also wo dann so die, okay, wo das Publikum den Abschuss der Rakete so von so einer Tribüne zum Beispiel verfolgt, da hast du so eine Menschenansammlung und das ist von einer wirklich bemerkenswerten Bildqualität. Aber du erkennst natürlich, okay, die Leute tragen 60s-Klamotten. So, ne? Und, ja, das Besondere an dem Film ist, der besteht eben überwiegend aus diesem Originalmaterial und lässt das mehr oder weniger für sich sprechen. Also es gibt keinen Erzähler, der das irgendwie einordnet und du verstehst trotzdem alles. Ja?
Ja.
Es gibt keine Talking Heads, also das, was oft in Dokus gemacht wird, dass du Interviewaufnahmen zwischen andere Aufnahmen geschnitten hast, wo du halt die Akteure sitzen siehst, die interviewt werden. Gibt's überhaupt nicht. Und dennoch entsteht ein faszinierendes Bild von dieser Mission.
Aber redet überhaupt irgendjemand?
Ja, die Akteure selber. Also die ganze Doku geht sozusagen von der Planung der Mission, also von so Vorbesprechungen über das Briefing der Astronauten, über den Moment, wo sie dann, das ist ja die Szene, die in vielen Filmen immer dargestellt wird, zum Raumschiff laufen, bis aufs Raumschiff, bis ins Raumschiff, bis ins All, bis zum Mond, bis um den Mond, bis auf den Mond.
Ja, okay.
Alles ist zu sehen in der Doku. Wie gesagt, mit Aufnahmen, die zumindest ist es die Information, die in der, ich glaube, Synopsis steht oder die man in Kritiken lesen kann, die halt noch nicht zu sehen waren bisher. Und man muss sich das vorstellen, das ist alles 1969 gedreht worden, das ganze Material. Aber es ist halt zum einen wunderbar restauriert und zum anderen sind da Aufnahmen dabei, die man nicht kennt, gerade Aufnahmen vom Mond oder Aufnahmen aus dem Raumschiff, wo ja nur drei Leute drauf waren. Ne? Und das ist sozusagen eine wunderbare Rekonstruktion, die glaube ich deswegen so faszinierend ist, weil sie einem vor Augen führt, was für ein unfassbarer Irrsinn diese Mission war. Das ist, heute nimmt man das als so selbstverständlich hin. Man weiß irgendwie, ja, Ende der 60er waren halt die Amerikaner und damit überhaupt Menschen zum ersten Mal auf dem Mond. Aber da fliegen drei Typen einfach, weiß ich wie viele tausend Kilometer von der Erde weg, was du halt mitbekommst, weil du siehst, wie die Erde kleiner wird, und schaffen es, irgendwie auf diesem Mond zu landen. Und was dabei in jedem Moment deutlich wird, ist, dass diese Mission zu jedem verdammten Zeitpunkt hätte schiefgehen können. Es ist heute weißt du, wie es ausgegangen ist, natürlich. Aber wenn du das sozusagen so fast schon minutiös nochmal mitbekommst, dann wird dir bewusst, dass das unfassbar riskant war, was die da gemacht haben. Mhm. Also dann sind dann irgendwann die zwei, Neil Armstrong und Buzz Aldrin auf dem Mond. Und der dritte, dessen Namen ich jetzt schändlicherweise vergessen habe, leider ein Schicksal, was ihn, glaube ich, was ihn sozusagen oft ereilt, der fliegt während die beiden auf dem Mond sind, fliegt er einfach alleine um den Mond herum in dem Raumschiff. Er ist komplett alleine dafür verantwortlich. Und ich meine, das ist, wenn man das sozusagen, wenn man heute von dieser Mondmission spricht, dann ist das alles so selbstverständlich und so. Aber wenn man das sieht.
Ja, und vor allen Dingen, wenn man sich auch überlegt, so dass unsere Smartphones heute eine bessere Technik hatten als das, was die da irgendwie in ihrer Kapsel hatten. Und ich habe auch irgendwie gelesen, dass die sich irgendwie mit Kugelschreibern und so dann irgendwie Sachen reparieren mussten, um dann halt irgendwie auch wieder zurückfliegen zu können. Also ist schon wahnsinnig beeindruckend, was die da irgendwie erreicht haben. Und das klingt echt gut.
Also genau, und das wird einem vor Augen geführt. Und das ist wirklich ein Film, der dahingehend fasziniert und der mir sogar so ein bisschen Hoffnung gemacht hat in der aktuellen sozusagen weltpolitischen Phase, wenn man so will, wo ja die Aussichten relativ apokalyptisch sind, jetzt nicht nur durch irgendwelche Viren, die um sich greifen, sondern auch, wenn es um darum geht, wie es ökologisch um unseren Planeten bestellt ist. Ist ja die Erzählung heute, dass es halt echt mies aussieht und so. Und man fühlt sich dann oft so ein bisschen gelähmt, könnte man sagen, weil man nicht so richtig weiß, was man eigentlich machen soll gegen den großen Klimawandel und so. Aber wenn ich mir angucke, was damals Ende der 60er mit Verstand, mit purem Willen und mit Mut geschafft wurde, ja, wie gesagt, diese drei Leute auf den Mond zu schießen, dann macht mir das echt ein bisschen Hoffnung. Für die Zukunft der Menschheit.
Sie waren ja auch ein bisschen vom Ehrgeiz getrieben, es schneller hinzukriegen als die Russen.
Ne? Natürlich, also. dass solche Konkurrenzerwägungen eine Rolle spielen, ohne Frage. Ja. Das ist total menschlich, wenn man so will. Klar, die wollten unbedingt schneller oben sein als die Russen.
Aber ich finde es toll, dass du sagst, wie gut die das restauriert haben. Also ich meine, das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber ich habe die Blu-ray-Sammlung zu der James-Bond-Reihe und auch da war ich sehr beeindruckt, wie gerade so der erste Bond auf Blu-ray aussieht, als wenn sie den gestern gedreht hätten. So. Also was die mittlerweile alles aus diesem alten Material auch an Farbe und Klarheit und Kontrast und was nicht alles irgendwie rausholen können, das ist echt unglaublich.
Das kann man schaffen. Das hat ja auch Peter Jackson geschafft mit seiner Erste Weltkriegs-Doku.
Ja.
Auf der, deren Namen ich jetzt gerade leider nicht komme. Ich glaube, They Shall Not Grow Old heißt sie. Wo er alte, die lief vergangenes Jahr im Kino, da hat er alte Aufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg restauriert und auch in 3D umgewandelt.
Und auch in Farbe, ne? Also
das ist ja mal der erste Schritt.
Ja, geil. Also die Doku klingt auch super. Und was hast du denn sonst noch so gesehen?
Okay, dann mache ich weiter mit einem Film, den man jetzt aktuell bei Amazon Prime Video sehen kann. Also wenn man Amazon Prime hat, dann ist der im Katalog.
Ja.
Und zwar heißt der The Vast of Night.
Oh, ja.
Das ist ein Science-Fiction-Film. Ich glaube, wir hatten mal überlegt, ob wir den bei Leinwandliebe besprechen.
Genau. Deswegen habe ich den auch so ein bisschen auf meiner Watchlist, aber bin noch nicht dazu gekommen, den zu gucken.
Haben wir leider nicht gemacht. War ein Fehler. Ja. hätten wir machen sollen. Den hätten
was
wir
haben, was haben wir stattdessen gemacht? Ich hoffe nicht Last Days of American Crime.
Ja, und vielleicht war es genau das. Diese Netflix-Gurke, ja, die ich noch nicht gesehen habe. Dazu kann ich dir nichts sagen.
Ja, lass es auch bleiben. Also Last Days of American Crime muss ich wirklich niemand angucken.
Genau. als Hörer von Leinwand View weiß ich das natürlich. So, aber The Vast of Night sollte man sehen. Das ist ein Science-Fiction-Film, relativ günstig produziert. Spielt in den 50ern in so einer kleinen Stadt. Die Hauptfiguren sind ein Radiomoderator und eine junge Frau, die auch eine Mitschülerin ist von ihm. Und dann im Grunde spielt der ganze Film während einer Nacht in dieser kleinen amerikanischen Stadt. Da ist so eine Sportveranstaltung in der Schule, wo viele Leute oder im Grunde fast die ganze Stadt zugegen ist.
Ja.
Und diese beiden Hauptfiguren aber, die also der Radiomoderator und die ebenfalls radioverrückte Freundin von ihm, die bekommen mit, dass irgendwas nicht stimmt draußen. Irgendwas ist ganz und gar nicht richtig. Es werden merkwürdige Frequenzen eingefangen über die sozusagen am Telefon zu hören sind. Es machen Gerüchte die Runde, was da sozusagen die Quelle ist, und die machen sich dann eben, die beiden, sozusagen daran, rauszufinden, was sozusagen da in der Stadt gerade des Nachts vor sich geht, also warum diese merkwürdigen Geräusche übers Telefon zu hören sind. Und viel mehr will ich gar nicht sagen, weil, wie man ja schon gemerkt hat, ist das Ganze ein Mystery-Film, der sozusagen sehr viel aus diesem Geheimnis macht, dass da enthüllt wird, und der auch einfach wirklich total, total sympathisch ist, weil diese beiden Hauptfiguren so schön sozusagen so technikbegeistert sind. Es ist im Grunde so ein Film, der, ich hatte ja gesagt, der eine ist Radiomoderator von den beiden Hauptfiguren und sie mag das auch und so, die dieses Medium irgendwie auch total, also ein Film, der dieses Medium auch total feiert. So,
ja.
Das ist einem heute vielleicht gar nicht mehr so präsent, aber in der Zeit war ja sozusagen Radio das Internet von heute, wenn man so will, also das Medium, wo man sich in Echtzeit informieren konnte und wo Leute an den Lippen von Radiomoderatoren gehangen haben, so wie heute vielleicht Leute an den Lippen von Podcastern hängen.
Wie an meinen Lippen.
Wie an deinen Lippen gehangen wird, so wurde damals an den Lippen von diesem jungen Radiomoderator gehangen. Und das ist, also da kommt sozusagen so eine Liebe zum Medium rüber, die ich sehr faszinierend finde. Davon abgesehen ist der Film halt spannend, weil dieses Mysterium aufgeklärt wird, was da in der Nacht in diesem Dorf Merkwürdiges vor sich geht. Und es ist ein Film, der, ich glaube, ich hatte es schon einleitend gesagt, zu einem relativ geringen Budget gemacht wurde und wo vielleicht deswegen sehr viel über die Dialoge passiert, sehr viel am Telefon nur passiert oder man sehr viel nur im Radio hört und trotzdem oder gerade deswegen sehr starke Bilder im Kopf.
Ja.
Des Zuschauers
passieren. Das klingt gerade so, wenn du es so erzählst, das erinnert mich an ein Horrorfilm, ich glaube von 2008 oder 2009, ich weiß es nicht, haut mich bitte nicht, namens Pontypool.
Mhm.
Da geht es auch um einen Radiomoderator, der irgendwie die ganze Zeit in seinem Radiostudio sitzt und es kommen halt Anrufe rein und Nachrichten und auch Leute kommen in sein Studio rein. Und letztendlich geht es darum, dass gerade außerhalb seines Radiostudios so ein Zombie-Virus ausgebrochen ist und sich dieses Virus halt mehr und mehr ausbreitet. Und er sitzt halt die ganze Zeit in seinem Studio und berichtet darüber und schaltet Leute dazu. Also auch so ein bisschen halt wie The Vast of Night, nur jetzt halt nicht so Sci-Fi, sondern so in diesem Horrorbereich. Und den fand ich auch sehr toll. Also so dieses Kammerspielartige mit kann immer ganz gut sein. Kann auch.
Das ist im Grunde ein eigenes kleines Genre, wenn man so will.
Ja.
Also dass du Leute räumlich stark eingeschränkt hast und ihnen eben mehr zuhörst. Aber ich möchte dazu sagen, es soll nicht falsch rüberkommen, The Vast of Night ist auch herausragend gut inszeniert. Also es gibt sehr viele, oder was heißt sehr viele, es gibt genügend wirklich gute Einstellungen und Kamerafahrten, in denen dieses kleine Dorf sozusagen wunderbar rüberkommt. Ja. Ja, also es ist kein, auch wenn ich es vielleicht so angehört hat, es ist kein dahingehend minimalistischer Film, dass sozusagen ausschließlich Leute zu sehen sind, wie sie Radio hören oder wie sie reden oder so. Ja, das ist es nicht.
Das klingt doch gut. Was guckst du denn sonst noch so?
Ja, dann möchte ich gerne über Da Five Bloods reden.
Oha,
den
okay,
Netflix-Film von Spike Lee, den neuen. Ja, es gibt im Podcast Leinwandliebe auch eine ganze Folge dazu.
Genau, da hätten wir dich eigentlich gebrauchen können, weil da Björn, der die Kritik geschrieben hat für Filmstadt, zu dem Zeitpunkt im Urlaub war, haben nur Christoph Petersen, unser Chefkritiker, und ich das gemacht.
Genau, und ich habe den Podcast auch schon gehört und fand, dass ihr das sehr, sehr gut gemacht habt.
Danke sehr.
Aber ich hätte natürlich trotzdem gerne mitgesprochen, weil das ein Film ist, über den man unfassbar viel reden kann. Das wird auch schon in dieser Zweierbesetzung, die ihr hattet, also du und Christoph, deutlich, dass das ein thematisch unfassbar reichhaltiger Film ist. Ja? Also der neue Film von Spike Lee ist ein Kriegsfilm, der sich dreht um vier alte Vietnam-Veteranen, Afroamerikaner, die Jahre später, also ich glaube, der spielt überwiegend in der Gegenwart, zurückgehen nach Vietnam, um dort die Überreste ihres gefallenen und hochverehrten Kameraden zu bergen. Aber eigentlich geht es ihnen um den Schatz, den sie damals da verbuddelt haben. Und genau, das dann halt machen, sich da auf in den Dschungel machen und so. Und ich finde das klasse, wie der Spike Lee, der Regisseur, der bekannt ist für seine provokanten Filme, wo er halt immer wieder den Finger in die Wunde Amerikas legt und aufzeigt, wann und wo überall schwarze Menschen benachteiligt wurden, wie der in diesem Film einfach sozusagen mehrere Themen unterbringt, ich aber nie den Eindruck hatte, dass er irgendwas oberflächlich behandelt oder so. Also du hast ja häufig das Problem bei Filmen, dass sie, wenn sie viele Themen drin haben, dass man den Eindruck hat, es wird alles sehr, sehr oberflächlich abgehandelt. Aber ich fand das hier halt nicht. Also es ist ein Film natürlich über Rassismus gegenüber den Schwarzen, aber auch gegenüber den Vietnamesen, teils auch von den schwarzen Soldaten, die da zurückkehren. Ne? Es ist ein Film übers Älterwerden, ganz einfach. Also das sind ja alles alte Säcke, die da jetzt zurück in den Dschungel gehen, und das merkt man. Es ist aber nicht so, dass das irgendwie nur so ein Gag wäre oder so, sondern es ist halt wirklich ein Problem und ein Umstand für die. Und es ist ein Film über Krieg und wie er nachwirkt. Und es ist ein Film, der auch einfach sehr bemerkenswert, originell und effektiv inszeniert ist. Also der nicht nur sozusagen thematisch reichhaltig ist und der viele und der die vielen Themen sozusagen auch gut verbindet, sondern wo es diverse, sehr gute inszenatorische Ideen gibt. Vor allem die Idee, dass man in den Rückblenden, also wo man sieht, wie die Jungs früher da gekämpft haben, dass man da die alten Soldaten, also die alten Schauspieler nochmal genommen hat, anstatt irgendwie die digital jung zu machen oder neu zu besetzen. So, das ist so ein Moment, wo ich jetzt schon echt diverse Interpretationen mitbekommen habe von Leuten, wo sie sozusagen versuchen zu ergründen, warum Spike Lee das gemacht hat, also warum er nicht einfach jüngere Menschen genommen hat, die das dann gespielt haben oder die einfach digital verjüngt hat, so wie bei dem Scorsese-Film auf Netflix The Irishman oder so. Das ist ganz interessant. Also das ist Björn hat in seiner Kritik die Interpretation angeboten, na gut, das sind halt keine wirklichen Rückblenden, sondern es sind geschönte Erinnerungen, deswegen sind die auch inszeniert wie so 80er-Actionfilme mit Stallone oder so, also Rambo natürlich vor allem. Aber ich habe auch schon die Interpretation gelesen, dass das einfach wie beim Brechtschen Theater so ein bewusster Bruch ist, dass man also einfach in dem Moment aus dem Film rausgeschmissen werden soll, weil man sich nicht zu sehr identifizieren soll. Also der Spike Lee ist ja einer, der eben politisches Kino macht, also der mit seinen Filmen was verändern will, der also politische Themen hat in den Filmen, aber der auch möchte, dass sich was verändert, der einem manche Sachen echt ins Gesicht klatschen will und so. Und der aber bestimmt nicht will, dass man sich zu sehr in seinem Film verliert und sich da so irgendwie zu sehr mitreißen lässt. So, ne? Und das könnte ja auch passieren, weil der Film auch noch gleichzeitig ja eine sehr, sehr genrehaft ist, wenn es darum geht, dass die da durch den Dschungel gehen und den Schatz versuchen dann eben rauszuholen. Es ist ja im Grunde so ein Abenteuerfilm, der sich dann entspinnt, in dem man sich so verlieren könnte. Aber das könnte natürlich dann eben gebrochen werden in diesen Momenten, wo man rausgeschmissen wird. Das war also diese Interpretation mit dem Brechtschen Theater. Also Brecht, der auch immer wollte, dass sich das Publikum bewusst ist, ihr seht hier etwas Künstliches und nichts, in dem ihr euch sozusagen verlieren und einrichten sollt. Ne? Das ist echt interessant. Also ich habe da auch die Podcast-Folge von euch dahingehend sehr gerne gehört, weil ihr da noch viel tiefer drauf eingeht.
Ja, in diesem Sinne, wundert euch nicht, dass ich jetzt stillschweigend nur zugehört habe, weil, wie gesagt, es gibt, wie Tobi schon meint, es gibt eine Leinwandliebe-Folge, in der wir das auch nochmal sehr ausführlich durchgehen. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Film, der seine Zuschauer wirklich auch ein bisschen herausfordert. Man darf halt wirklich kein klassisches, weiß ich nicht, Apocalypse Now, Kriegsdrama erwarten, sondern da steckt tatsächlich sehr viel mehr drin, da gebe ich dir schon vollkommen recht. Aber, weil, wie gesagt, ich habe heute schon genug über diesen Film gesprochen, was guckst du sonst noch so?
So, jetzt schaue ich hier nochmal auf meine Liste. Ich würde sagen, wir können noch reden über wie wär's mit Lovebirds auf Netflix?
Okay.
Was, kennst du den?
Nee, sagt mir gar nichts.
Eine sehr, sehr pfiffige Komödie, jetzt auch von ein paar Wochen erschienen, über zwei Menschen, ein Paar, das sich im Grunde, ja, also wo du merkst, so, okay, die Beziehung ist im Arsch und so. Also die haben dann so eine Autofahrt noch zusammen, wo sie Freunde besuchen wollen. Und auf dem Weg dahin werden sozusagen die Spannungen, die es vorher gab, dermaßen deutlich, dass sie dann beschließen, sich zu trennen. Problem ist nur, ihr Auto, sie werden sozusagen mehr oder weniger entführt. Also es kommt ein Typ an, der da ins Auto eindringt und dann mit den beiden zusammen einen anderen Typen überfährt und abhaut.
Okay.
So, und jetzt haben die beiden, die sich eigentlich trennen wollten, das Problem, dass der Tatort dummerweise so aussieht, als hätten die das gemacht. Ja. Also von diesem besagten dritten Person fehlt jede Spur. Auf der Straße liegt die Leiche des Typen, der da überfahren wurde. Die beiden stehen neben dem Auto und auf einmal kommen Zeugen an.
Ja.
Und das heißt, sie müssen jetzt irgendwie versuchen, aus der Nummer wieder rauszukommen. Denken, dass sie nicht direkt zur Polizei gehen können, weil die ihnen eh nicht glauben würde und versuchen deswegen sozusagen das Problem ja auf eigene Faust zu lösen. Das ist sozusagen die Handlung des Films und der ist zum einen echt witzig geschrieben, also das ist ein Film, wo sich so die Pointen nur so um die Ohren gehauen werden von den beiden. Der hat zum anderen eine recht pfiffige sozusagen Konstellation, dass die eigentlich überhaupt keinen Bock mehr aufeinander haben, aber da jetzt halt noch so zusammengeschweißt sind. Und vor allem ist halt die Chemie zwischen den beiden toll. Also die werden gespielt von Kumail Nanjiani, den du ja wahrscheinlich auch kennst, der jetzt auch sozusagen einem größeren Publikum vor allem bekannt wurde durch The Big Sick.
Der ist doch jetzt auch demnächst in die Eternals von Marvel zu sehen, ne?
Genau, genau. Der kommt ja sozusagen richtig groß raus. Also der hat wahrscheinlich mit The Big Sick der Komödie so jetzt die meiste Aufmerksamkeit bekommen in den
übrigens
vergangenen
auch ein toller
Jahren.
Film. Übrigens auch ein sehr toller Film.
The Big genau, der Regisseur von The Big Sick hat halt den Lovebirds
gemacht. Okay.
Das ist derselbe Regisseur. Gekauft. Und die Hauptdarstellerin, Issa Rae heißt die, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die ist ebenfalls großartig. Also die hat einfach so Gesichtsausdrücke drauf, die kannst du, wenn du die einfrieren würdest, dann könntest du dich darüber eine ganze Woche lang schlapp lachen. Und die beiden haben halt echt eine fantastische so Chemie, als Paar vor allem, ne? Also als Paar, was eigentlich keins mehr ist, aber irgendwie dann, naja, doch noch und so. Mhm. Und das ist so ein Film, ich glaube, mit den beiden könnte man in jeder in unterschiedlichen Handlungen Zeit verbringen. Also das ist gar nicht so wichtig, was da außen rum passiert.
Ja. Ja?
Wenn du die hast, die beiden, dann guckst du da weiter zu, oder zumindest ging es mir so. Ja. Und dazu kommt aber noch, dass das, was sich dann da an Handlungen entspinnt in dieser Nacht, wo die beiden halt irgendwie versuchen, das Verbrechen zu klären, was sie nicht begangen haben, aber wo es aussieht, dass sie es begangen haben, das ist tatsächlich teils ziemlich wild. Also und auch durchaus spannend. Also das ist gar nicht mal so egal, wie ich es vielleicht gerade rübergebracht habe.
Nee, das klingt gut. Vor allen Dingen, das klingt auch nach einer schönen Charakterkomödie irgendwie,
wo
es nicht einfach nur darum geht, dass so Slapstick, sondern dass es halt auch viel durch die Charaktere funktioniert.
Ja, der sollte ins Kino kommen eigentlich, The Lovebirds, aber das ging halt nicht und jetzt ist er auf Netflix
sehr gut.
Für die Allgemeinheit zugänglich.
Gut, Tobi. Last but not least, einen letzten gebe ich dir noch, wenn du noch einen irgendwie auf deiner Liste hast.
Einen letzten gibst du mir noch. Wollen wir über Cats reden?
Nein, was guckst du sonst noch so? Nein, nein, nein. Ich habe schon einen ganzen Podcast über Cats geredet. Das könnt ihr euch gerne anhören. Das haben wir bei Leinwandliebe ganz offiziell gemacht. Und ich will über diesen Film gar nicht reden. Nein, aus. Pfui.
Okay, dann Capone, der neue Film von Josh Trank.
Ah, wie wär's damit? Okay. Ja, gut, das ist mit Tom Hardy, ne?
Genau, mit Tom Hardy. Da habe ich nämlich die Filmstartskritik geschrieben. Deswegen habe ich den schon geguckt. Und das ist ein Film, wo es um Al Capone geht, den vielleicht berühmtesten aller Gangster. Gespielt von dem sehr, sehr wandlungsfähigen Tom Hardy. Und nur, dass man wahrscheinlich Al Capone so noch nie gesehen hat. Also das ist ja ein Gangster, der sehr viel sozusagen Erfolg hatte in seinem Metier, der mit Schutzgelderpressung und weiß ich nicht was noch alles sehr viel Geld verdient hat und der vor allem es verstanden hat, die Medien so als seine Kumpels zu halten. Also der war einfach beliebt. Einfach so ein Typ, der hat, ich meine, der war furchterregend wahrscheinlich gegenüber vielen Menschen, aber der wusste auch, wie er sich beliebt machen kann, vor allem bei Journalisten.
Mhm.
Und hat dann halt darüber so ein Image bekommen von jemandem, der charismatisch ist und so und über den halt auch viel berichtet wurde. Und so ist eben dieses Bild entstanden des Übergangsters, das wir bis heute kennen und was ja auch in vielen Filmen rübergebracht wurde. Ne? Hm. So, aber in Capone, dem neuen Film vom Fantastic Four-Regisseur Josh Trank mit Tom Hardy in der Hauptrolle.
Können wir bitte dazu sagen, dass er auch Chronicle gemacht hat, weil Chronicle war ein toller Found-Footage-Superheldenfilm und Fantastic Four war wahrscheinlich einer der furchtbarsten Comic-Flops überhaupt.
Ja. In Capone jedenfalls bleibt von diesem Bild des charismatischen Übergangsters absolut nichts übrig.
Okay.
Weil wir Capone sehen, wie er krank, also dement ist, vor allem. Er hat auch noch die an den Folgen von der Geschlechtskrankheit zu leiden, die seine Nerven angegriffen haben. Und mehr oder weniger vor sich hin siecht. Ja. Also es ist einfach, man kann sich das Poster angucken zu Capone, da sehen wir Tom Hardy also wir sehen den Kopf von Tom Hardy und es löst sich hinten so der Kopf schon so auf in Einzelteile. Das ist eine ganz gute Verbildlichung dessen, was in dem Film passiert. Von dem berühmten Gangster ist halt nicht viel übrig. Und Tom Hardy macht das schon echt gut. Also der ist ja jemand, der sich sehr stark verwandelt für seine Rollen.
Ja, absolut.
Und das tut er hier auch. Gar nicht mal in dem Sinne, dass man irgendwie nicht mehr erkennen würde, es ist Tom Hardy. Ja? Also man sieht das schon, aber er ist halt im Grunde ist er ein Wrack. Er hat so blutunterlaufende Augen. Du verstehst ihn kaum, was nicht dadurch besser wird, dass er die ganze Zeit noch eine Zigarre im Mundwinkel hat.
Oh Gott, das ist so einer dieser Filme, den man mit Untertitel gucken muss.
Oder? Tatsächlich wäre es nicht schlecht. Es ist wirklich, ich weiß nicht, wie es dann in der deutschen Synchro sein wird, aber in der englischen Fassung jedenfalls denkst du dir so, okay, ich verstehe dich so schon nicht, warum machst du zum Teufel noch deine Zigarre im Mund? das macht es halt echt nicht besser. Und ja, der gleitet dann sozusagen immer mehr herab in den Wahnsinn. Man weiß auch irgendwann nicht mehr so genau, genauso wenig wie die Figur, was da eingebildet ist und was nicht. Es gibt keine Erzählung eigentlich, es ist kein Biopic, wo du irgendwie Stationen kennenlernst, sondern der ganze Film ist konzentriert auf diese sozusagen letzte Leidensphase von Capone.
Also sowas finde ich eigentlich immer ganz gut, weil wenn Biopics anfangen, das ganze Leben irgendwie widerspiegeln zu wollen, wird es halt auch manchmal einfach nicht gut. Deswegen finde ich es immer ganz geil, wenn sich so Biopics so eine bestimmte Phase irgendwie rauspicken und darauf dann irgendwie sich mehr konzentrieren. Das finde ich schon mal nicht schlecht, ja.
Ist es auch, vom Ansatz her auf jeden Fall. Das Problem ist nur, Josh Trank hat leider in dem Film nicht besonders viel zu erzählen. Ja, also wir Tom Hardy ist der Grund für sich, den zu gucken, wie der da frei dreht. Also es gibt dann den großen Höhepunkt dahingehend, dass er mit seiner Windel und einer jetzt nicht mehr Zigarre, sondern Karotte im Mund, er muss die Zigarre irgendwann loswerden, weil der Arzt gesagt hat, das geht nicht mehr.
Ja.
Also in Windel und Karotte im Mund mit einer goldenen Tommy Gun in der Hand auf seinem Anwesen, auf dem er dann da lebt und siegt, Amok läuft.
Okay.
Das ist sozusagen der Höhepunkt des Films. Und das ist schon für sich genommen faszinierend, weil sozusagen von diesem unantastbaren Capone, ja, von diesem Image da nichts übrig bleibt. Ja. Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, was jetzt der gute Josh Trank da ansonsten groß erzählen wollte zu Capone. Ja, also es ist im Grunde eine Geschichte des Siechens, die ja eigentlich so für sich genommen sehr, sehr, sehr tragisch ist, aber es ist nicht so, dass ich darüber irgendwie eine Haltung merke, die der Josh Trank hätte zu der Figur, oder dass ich über die Figur selber besonders viel erfahren würde, was darüber hinausgeht, dass sie eben krank ist und durch die alten Schreckenstaten geplagt ist und so.
Klingt halt so ein bisschen mehr nach der Tom Hardy Show, in der er noch mal einmal mehr zeigen darf, was für ein toller Schauspieler ist, aber
genau, das ist es.
Mehr so
und
nicht weiter.
Das ist es und es ist auch tatsächlich oft recht effektiv inszeniert und es zeigt sich, dass Josh Trank ein viel besserer Regisseur ist, als man in dem entglittenen Fantastic Four gesehen hat, wo es ja diverse Probleme kreativer Art am Set gab und wo auch Josh Trank darüber geredet hat, dass er mit dem Druck Probleme hatte und so. Das kann ja auch passieren, dass einem dann so eine Großproduktion entgleitet, vor allem wenn man damit noch keine Erfahrung hat und so jung ist und dann sozusagen verheizt wird durch Hollywood. So, das ist das versteht man schon. Und Capone ist ganz klar der bessere Film und zeigt, was Trank kann, aber er zeigt halt vor allem, was Tom Hardy kann.
Ja. Ist das eigentlich ein Film, der ins Kino kommen soll? Oder
nee, der kommt auf DVD und Blu-ray bzw. VOD im August. Es ist der aktuelle Termin, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe.
Ist das jetzt aber wegen Corona oder war das von Anfang an irgendwie geplant, dass der irgendwie nur jetzt fürs Heimkino rauskommt?
Er hatte lange überhaupt keinen Start in Deutschland und hat ihn jetzt bekommen. Ich weiß nicht, ob man den stattdessen ins Kino gebracht hätte oder nicht völlig unabhängig von Corona fürs Heimkino veröffentlicht hätte.
Ja, naja gut, ich meine, Tom Hardy wäre ja schon immer noch irgendwie was, wofür Leute auch ins Kino gehen würden. Capone an sich ist ja auch ein starker Name irgendwie.
Ja, aber Tom Hardy ist einer der letzten Schauspieler, die Kraft ihres Namens Leute ins Kino ziehen können.
Ja,
und das hätte sich auch hier gelohnt. Man bekommt halt nur nicht allzu viel mehr als Tom Hardy.
Ja. Naja, gut. Da habt ihr es. Ganz viele tolle neue Filme, Dokus. Dir, Tobi, vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne, Sebastian.
Wir sind am Ende angekommen. Und ja, an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Lob oder sonstiges habt, schreibt es unten in die Kommentare, schickt es uns per E-Mail an leinwandliebe@filmstarts.de und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, schaut auch weiterhin fleißig Filme und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.